Oder vielleicht ein Verkehrspolizist, der am Straßenrand steht. Und dann geht es mir so, vielleicht kannst du das nachempfinden, die Augen werden groß, der Puls schlägt plötzlich höher, du schaust sofort auf den Tacho und egal, ob du zu schnell bist oder zu langsam, bremst du etwas. Beide Hände gehen ans Lenkrad. Das Telefon geht langsam runter, der eine oder andere schnallt sich vielleicht noch heimlich an. Aber das ist ein Moment, der alles verändert. Ich hatte sogar schon mal so einen Moment, wo ich so geschockt war, dass ich gerufen habe während der Autofahrt, Ines Polizei, Handy runter! Und sie so ganz cool, was ist bei dir los? Ich bin Beifahrerin. Aber es war wirklich wahr. Ey, und mir geht es sogar so, obwohl ich die Autos gefahren bin. Also fehlt nur noch, dass es so Momente gibt, wo ich sage, Achtung Polizei, und der Kollege in Uniform nebendran so. Wir sitzen gerade in einem. Aber ich glaube, du kannst das nachvollziehen. Es ist so ein Moment, wo sich irgendwie so ein Respekt in uns breit macht. Eine Ehrfurcht, weil wir wissen, die Polizei hat die Macht, uns anzuhalten, und sie hat auch die Macht, uns zu bestrafen. Es ist wie eine gesunde Furcht, die, das muss man auch mal kommentieren, in der heutigen Zeit abnimmt. Und das ist dramatisch, auch wenn man die Nachrichten liest, wie Bedienstete der Bahn auch nieder- und totgeschlagen werden. Aber ich glaube, die meisten von uns können dieses Gefühl des Respekts noch nachvollziehen. Und das ist eine zugegebenermaßen schwache Eröffnung für unser Thema heute. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, genau, wir sind in unserer Serie, Starke Kirche. Joachim, mach bitte gleich die nächste Folie. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema die Furcht des Herrn. Was macht es mit dir, wenn du diesen Begriff, wenn du diesen Titel liest? Ist es innerlich so ein Halleluja! Let's go! Da freue ich mich die ganze Woche schon drauf. Oder ist es ein Janis, wir haben Erstbesucher hier. Wir starten jetzt zum ersten Mal mit einem zweiten Gottesdienst. Mach doch irgendetwas Fröhliches. Oder ziehst du vielleicht sogar gleich deine theologischen Pfeile und willst mir fast schon widersprechen und sagen, Moment mal, die Bibel sagt, dass wir uns nicht fürchten sollen. Und vollkommene Liebe treibt doch alle Furcht aus. Es steht dir frei, heute Morgen auch gedanklich abzuschalten. Aber ich will dir ehrlich sagen, wenn du gedanklich abschaltest, ich glaube, das ist ein Fehler heute Morgen. Weil dieses Thema, die Furcht des Herrn, ist in meinen Augen eines der wichtigsten Themen, über das wir am wenigsten wissen. Kaum jemand lehrt und spricht darüber. Und ich glaube, ein Grund ist der, dass es tatsächlich ein schweres Thema auch ist. Und gleichzeitig reden wir aber auch nicht so gerne drüber, weil es unser Gottesbild auch in Frage stellt. Wenn du an Gott denkst und immer nur einen alten Mann mit Rauschebart siehst, den du auf den Schoß klettern kannst und der dich halt lieb hat, oder der Josen-Jesus, der immer einen humorvollen Spruch auf den Lippen hat, dann kann es sein, dass dieses Thema dein Gottesbild heute vielleicht etwas ins Wanken bringt, aber hoffentlich auch erweitert. Es ist ein Thema, was uns herausfordert, aber gleichzeitig sagt die Schrift in Jesaja 33, Vers 6, und es wird zu deiner Zeit Glaube sein, Reichtum an Heil, Weisheit und Klugheit, und die Furcht des Herrn wird sein Schatz sein. Ich glaube, es ist auch ein Grund, warum dieser Vers irgendwo mitten in Jesaja steht, weil Schätze müssen gesucht werden. Die Bibel sagt, dass die Furcht des Herrn ein Schatz ist. Und diesen Schatz wollen wir heute gemeinsam etwas bergen. Weil wenn du die Schrift durchgehst zu diesem Thema, dann fällt dir auf Gottes Furcht, auf der Furcht des Herrn liegen Dutzende Verheißungen. Die Bibel sagt, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. An alle Studierenden unter uns. Wissen eignen wir uns in der Universität an, aber Weisheit beginnt dort, wo wir lernen, Gott zu fürchten. Sie ist der Anfang der Erkenntnis. Die Bibel sagt, Gott zieht die ins Vertrauen, die ihn fürchten, seinen Bund tut er ihnen kund. Das ist eine Voraussetzung für Freundschaft, für Innigkeit, für Vertrautheit mit Gott. Die Bibel sagt, die, die Gott fürchten, dass Gott sie besonders schützt. Es gibt Bibelstellen, dass er seine Engel um sie stellt. Dass er sie erfüllt, dass er sie versorgt. Das ist übrigens auch der Schlüssel, um Menschenfurcht loszuwerden. Gottesfurcht zu lernen. Und wenn wir uns mit dem Thema Gegenwart Gottes beschäftigen, was uns gerade etwas umtreibt, dann müssen wir verstehen, es gibt keine Gegenwart Gottes ohne eine gesunde Gottesfurcht. Und wenn du vielleicht auch meinst, das ist ein Thema aus dem Alten Testament, dann muss ich dir widersprechen. Und ich beweise es dir. Im Psalm 19, Vers 9, die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Furcht des Herrn hat kein Verfallsdatum. Und deswegen schauen wir uns jetzt gemeinsam einen Bibeltext an, den du im Neuen Testament deiner Bibel findest. Schlag sie gerne mit mir auf in Lukas Kapitel 12, ab Vers 4. Es ist Jesus, der hier spricht. Lukas Kapitel 12, ab Vers 4. Hier haben wir auch die große Bibel dabei, wo du mitlesen kannst. Ganz kurzer Kontext. Jesus, öffentlicher Dienst, unterwegs, Tausende folgen ihm nach. Lukas 12 geht damit los, dass es heißt, dass eine große Menschenmenge von tausenden Menschen sich sogar gegenseitig auf die Füße treten. Was machst du, wenn du so eine Bühne hast und tausende Menschen vor dir stehen? Ich kann dir sagen, was Jesus macht. Er lässt die Menschenmenge links liegen, dreht sich zu seinen Jüngern und sagt, meine Freunde, ich sage euch, fürchtet euch nicht vor denen, die euch das irdische Leben nehmen können. Sie können euch darüber hinaus nichts anhaben. Ich will euch sagen, wen ihr fürchten müsst. Fürchtet den, der nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, ihn müsst ihr fürchten. Denkt doch einmal an die Spatzen. Ja, Jesus, hab eh gerade an Spatzen gedacht, als du über Hölle gesprochen hast. Denkt doch einmal an die Spatzen. 5 Spatzen kosten nicht mehr als 2 Groschen und doch vergisst Gott keinen einzigen von ihnen. Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Seid darum ohne Furcht. Ihr seid mehr wert als eine noch so große Menge Spatzen. Das ist der Bibeltext für heute Morgen. Halleluja. Joachim, bitte mach mal das nächste Slide. Ich habe euch ein paar Sachen angemalt, dass wir ein bisschen auseinandernehmen. Zuerst spricht Jesus direkt seine Jünger an, meine Freunde. Und das Interessante ist, wenn er über Gottes Furcht spricht, darüber Gott zu fürchten, ist das eingeklammert in diesen Sätzen, fürchtet euch nicht. Ich habe das grün für euch markiert. Ich sage euch, fürchtet euch nicht vor denen, die euch das irdische Leben nehmen können. Sie können euch darüber hinaus nichts anhaben. Ey, was Menschen dir antun können, ist, im schlimmsten Fall können sie dich töten. Also was soll's? Das sagt Jesus hier. Und dann sagt er, ich will euch sagen, wen ihr fürchten müsst. Nicht, wen ihr fürchten solltet oder könntet, sondern wen ihr fürchten müsst. Er wiederholt es, fürchte den, der nicht nur töten kann. Das Ding nervt mich heute ein bisschen. Fürchte den, der nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, ihn müsst ihr fürchten. 3-mal. Ganz kurz, wer hat die Macht, in die Hölle zu werfen? Es ist Gott allein. Denk keine Sekunde nach, dass es hier um den Teufel gehen sollte. Der Teufel ist entmachtet. Der Teufel wird in Ohnmacht in die Hölle geworfen. Aber der, der alle Macht hat, ist Gott allein. Und dann spricht er über die Spatzen. Und dann spricht er über die Spatzen und sagt dir, wie viel du in den Augen Gottes wert bist.
wie Gott sogar die Haare auf deinem Kopf gezählt hat. Dieser Vers, ich habe ihn die letzten zwei Sonntage zitiert und das ist eigentlich der Kontext. Und er sagt wiederum, fürchtet euch nicht. Was bedeutet es, Gott zu fürchten? Was ist diese Furcht des Herrn, die Jesus scheinbar so wichtig ist, dass er sie hier dreimal gleich einbaut? Und das wollen wir jetzt gemeinsam etwas definieren und vielleicht fangen wir damit an, das hilft manchmal, was die Furcht des Herrn nicht ist. Bitte mach mal das nächste Slide. Die Furcht des Herrn bedeutet nicht, die ganze Zeit leise sein zu müssen. Sich nur langsam zu bewegen, weil man Angst hat, dass der Heilige Geist sich sonst zurückziehen könnte. Das ist nicht die Furcht des Herrn. Wisst ihr, der Heilige Geist wird nicht gedämpft, wenn Kinder rumrennen und schreien. Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Der Heilige Geist wird gedämpft, wenn du innerlich die Eltern dieser Kinder verurteilst. Der Heilige Geist wird gedämpft, wenn wir Sünde tolerieren. Der Heilige Geist wird gedämpft, wenn wir die Bühne für uns beanspruchen, die eigentlich ihm gehört. Er zieht sich nicht zurück, wenn du in einem andächtigen Moment aufstehst und dein Kniegelenk etwas zu laut knackt. Die Furcht des Herrn bedeutet es auch nicht, die ganze Zeit traurig zu sein und ernst gucken zu müssen. Psalm 2, Vers 11. Dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Wie genau funktioniert das? Es bedeutet keine Schwere, sondern es ist eine Leichtigkeit, eine Freude. Du darfst dich freuen und frohlocken, aber mit dieser heiligen Ehrfurcht, weil wir wissen, dass wir vor dem lebendigen Gott stehen. Es ist kein Widerspruch. Die Furcht des Herrn bedeutet auch nicht, Angst zu haben. Hiob 33, Vers 7, Gott selbst spricht, siehe, Furcht vor mir soll dich nicht schrecken und meine Hand soll dich nicht niederdrücken. Die Furcht des Herrn ist nicht die Angst, Gott nahe zu sein, sondern die Angst, Gott ferne zu sein. Angst schlägt dich immer in die Flucht, Gottes Furcht zieht dich immer zu Gott hin. Alle Bilder, die Gottes Furcht beschreiben, greifen zu kurz, aber ein Bild, das mir irgendwie hilft, das nachzuvollziehen, ist unser Kaminofen zu Hause. Wir lieben es, Feuer zu machen. Und meine drei Kinder lieben diesen Ofen. Es gibt aber einen Unterschied zwischen allen drei. Unser Kleinster, unser Joel, er hat keine Furcht vor diesem Ofen. Er sieht die Flammen. Und sobald er die Flammen erblickt, ist kein Witz, wie so ein dressierter Hund, krabbelt er in Windeseile auf diesen Ofen zu und will die Flammen anfassen. Und du musst ihn jedes Mal zurückhalten, selbst wenn ich ihn festhalte und wir ganz dicht vor die Scheibe gehen, dass er merkt, es ist viel zu heiß, will er sofort hin und diesen Ofen berühren. Er liebt den Ofen, aber er fürchtet ihn nicht. Und deswegen kann er sich verbrennen. Meine zwei Töchter, Taya und Liv, sie lieben den Ofen. Sie lieben die Wärme. Sie lieben das Flammenspiel. Sie lieben es, davor zu kuscheln, aber sie haben Respekt vor ihm, weil sie wissen, dass er unfassbar heiß ist und dass sie ihn, wenn sie ihn berühren werden, werden sie sich verbrennen. Deswegen halten sie dadurch auch ein wenig Abstand, aber kommen trotzdem sehr nahe. Das ist ein kleines Bild, ein kleiner Geschmack dafür, was die Furcht des Herrn bedeutet. Ein heiliger Respekt, eine Ehrfurcht, ein Wissen, dass Gott alles sieht und der tiefe Wunsch in uns, Gott gefallen zu wollen. Die Furcht des Herrn ist ein Bewusstsein um die Heiligkeit Gottes. Die Furcht des Herrn ist der innere Wunsch, den Willen Gottes über alles zu stellen und zu verstehen, dass wir das Böse hassen müssen, dass wir uns von Sünde fernhalten müssen, weil Sünde und Schuld sich nicht einfach nur gegen andere richtet, sondern immer gegen Gott ist. David schreibt im Psalm 51, nachdem er Ehebruch begangen hat und Uriah in den Tod laufen ließ. Er schreibt, gegen dich allein habe ich gesündigt, in einem Gebet. Diese Sünde richtet sich in allererster Linie gegen Gott. Rebellion gegen Gott und die Furcht des Herrn nimmt so etwas nicht auf die leichte Schulter. Und deswegen, ihr Lieben, echt Klartext. Wenn du in deinem Leben mit Sünde spielst und Sünde auf die leichte Schulter nimmst, schlecht über Menschen sprichst, schlecht über die Braut von Jesus redest, das Wort Gottes zugunsten des Zeitgeistes und deiner eigenen Meinung verbiegst, dann hast du einen Mangel an der Furcht des Herrn. Du sagst vielleicht, dass du Gott liebst, aber Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Die Furcht des Herrn ist eine innere Haltung mit größter Konsequenz, dass Gott dir wichtiger ist als alles andere, wichtiger als dein persönliches Glück, wichtiger als deine Meinung und wichtiger als die Meinung von Menschen. Ey, wenn du merkst, dass du sehr oft unsicher bist und dir immer wieder die Frage stellst, wie komme ich bei Menschen an? Was denken die Leute über mich? Der Anfang der Gottesfurcht ist das Ende der Menschenfurcht. Das kann ein Schlüssel für dich sein, frei zu werden, Menschen gefallen zu wollen um jeden Preis. Ich rede nicht davon, dass wir rücksichtslos werden oder respektlos Menschen gegenüber, überhaupt nicht. Aber ich rede davon, dass wir nicht für die Anerkennung von Menschen leben, sondern für die Anerkennung unseres Gottes. Und ihr Lieben, genau das ist auch der Grund. Ich habe Gott gefragt, was ich sprechen soll. Und ich muss dir ehrlich sagen, es wäre schön gewesen, hätte er ein leichtes Thema genannt. Aber ich habe dieses Thema auf dem Herzen. Und deswegen bringe ich es heute, weil ich mir wünsche, dass mein Gott zufrieden mit mir ist. Und das ist mir wichtiger, als dass du zufrieden mit mir bist. Warum sollen wir Gott fürchten? Der Grund liegt in dem Wesen Gottes selbst. Ist du Gottes Liebe? Wir haben es heute gesungen, unser Vater ist Liebe und das stimmt. Und Gott ist heilig. Unser Gott ist heilig. Vielleicht hast du schon gehört, dass jemand mal gesagt hat, so Gott kann nicht in der Mitte von Sünde sein. Das ist völliger Schwachsinn. Jesus sitzt mit Sündern zu Tisch. Gott kann nicht in der Mitte von Sünde sein, ist so wie wenn du im Hochsommer, wenn die Sonne scheint und ein Schatten geworfen wird, wie jetzt hier von diesem Pult, dass du zu diesem Schatten, dass du zur Sonne sagst, du kannst nicht in der Gegenwart dieses Schatten sein. Versteht ihr, dass es keinen Sinn ergibt? Es ist genau andersrum. Der Schatten kann nicht in der Gegenwart der Sonne sein. Sünde kann nicht in der vollkommenen Heiligkeit und Gegenwart Gottes sein. Sie flieht einfach. Wenn Gott den Raum betritt, dann flieht das Dunkel. Punkt. Es hat keine andere Wahl. Es gibt im Neuen Testament eine Begebenheit in der Apostelgeschichte, die uns zutiefst herausfordert, weil es ist das Neue Testament. Und es ist eine Geschichte, wo ein Ehepaar zusammenkommt und sie verkaufen ein Grundstück und bringen das Geld den Leitern der Gemeinde als Spende. Und sie sagen, ey, das ist alles, was wir für dieses Grundstück bekommen haben. Dabei haben sie geflunkert. Das war nicht alles. Es war ein Teil davon. Es war aber trotzdem sehr viel. Sie waren sehr großzügig. Aber sie haben halt gesagt, es ist alles. Dabei war es gar nicht alles. Wisst ihr, was passiert ist? Petrus schaut sie an und er sagt, ihr habt nicht Menschen belogen, sondern Gott. Und aufgrund der Heiligkeit Gottes fällt das Gericht und sie fallen beide tot um. Zuerst er, dann bekommt sie eine zweite Chance. Sie lügt genauso und dann fällt sie tot um. Und dann steht so drin und die jungen Männer kamen und trugen sie davon. Das war eine coole Beschreibung für unser Welcome- oder Ordner-Team, oder? Was habt ihr heute so gemacht? Ja, Leute begrüßt, Körbchen rumgehen lassen und wieder zwei Tote aus dem Gottesdienst geräumt. Eben auch Abendmahl, Einsetzungsworte des Abendmahls. Etliche wurden krank oder sind entschlafen, sind gestorben, weil sie unwürdig das Abendmahl genommen haben. Und das ist etwas, das passt nicht in unser Gottesbild. Was soll das? Das ist doch unfair. Das verwundert uns. Aber wisst ihr, ein kleines Bild für die Heiligkeit Gottes bekommen, dann sollten wir uns nicht darüber verwundern, dass diese Leute gestorben sind, sondern wir sollten uns darüber verwundern, warum wir eigentlich noch am Leben sind. Und deswegen will ich damit auch eine kleine Warnung aussprechen. Wir reden über die Gegenwart Gottes, als wäre sie etwas Nettes, Seichtes. Aber die Bibel sagt, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und wenn Gott sich von uns zurückzieht, dann ist der Grund nicht der, dass er uns nicht leiden kann, sondern er zieht sich zurück zu unserem Schutz. In 2. Mose 19 sagt Gott selbst zu Mose: Geh sofort wieder hinunter und schärfe dem Volk ein, sie sollen ja nicht die Grenze überschreiten, um mich zu sehen. Wenn sie es trotzdem tun, werden viele von ihnen sterben. Auch die Priester sollen sich reinigen, bevor sie sich mir nähern, sonst ist ihr Leben in Gefahr. Ihr Lieben, ich glaube zutiefst, dass wir auch als Gemeinde erleben werden, wie sich die Gegenwart Gottes hier lagert. Wir werden erleben, wie Dämonen ausfahren. Wir werden erleben, wie der Heilige Geist von Schuld überführt, wie Menschen Buße tun, ohne dass gepredigt wurde, einfach weil Gott da ist. Ich liebe das in der Geschichte von Zachäus. Jesus sitzt mit den Sündern zu Tisch. Zachäus tut Buße, bringt Geld zurück. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Nichts. Er war einfach nur da. Und die Heiligkeit und Gegenwart von Jesus hat die Herzen zur Umkehr gebracht. Wir werden das erleben und das ist Gnade allein. Und ich werde am Ende der Predigt noch dazu kommen, der einzige Grund, warum wir das überhaupt überleben können. Aber zuerst wollen wir echt doch ein bisschen praktisch werden und vielleicht bist du hier und du denkst dir so, ey, Gottesfurcht, das ist komplettes Neuland für mich. Ich möchte darüber gerne mehr erfahren. Wie kann ich in Gottesfurcht wachsen? Und deswegen kommen jetzt auf der Zielgeraden 3 Punkte, wie wir Gottesfurcht lernen können. Joachim, das ist die Folie, genau, super. Wie lerne ich Gottesfurcht? 3 praktische Punkte. Der erste Punkt ist der, größere Erkenntnis von Gott bewirkt größere Gottesfurcht. Psalm 34, Vers 11. Kommt her, Kinder, hört mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wo lernst du etwas über Gott? Außer in unseren großartigen Predigten. Ihr Lieben, in dem Wort Gottes. Lies deine Bibel, kenne deine Bibel. Lerne nicht nur den Gott kennen, den die Hipster-Prediger predigen, sondern lerne den Gott der Bibel kennen. Und da hilft es auch mal, das Alte Testament zu lesen. Weil diejenigen, die das Neue Testament geschrieben haben, konnten das Alte Testament auswendig. Es ist eigentlich Voraussetzung, um auch das Neue Testament zu verstehen. Lies es, weil unser Gott ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und in dem Maß, wo deine Erkenntnis über Gott wächst, merkst du, dass sich Ehrfurcht in deinem Herzen breit macht. Und lies es, schau mal hier, kommt her, Kinder, lies es wie ein Kind, mit einem offenen Herzen, mit einem Herzen, das sich unterweisen lässt, mit einer Haltung der Demut. Ey, wenn du die Bibel aufschlägst und es dein Herz ist, jetzt erstmal alle Widersprüche zu finden und du näherst dich mit der historisch-kritischen Methode, weil Kritik die erste Antwort ist, die du auf das Wort Gottes hast, dann sage ich zu dir, Prediger 5, Vers 1, bedenke, Mensch, Gott ist im Himmel und du auf der Erde. Wir müssen manchmal wieder Prioritäten in unserem Leben richtig setzen. Und zwar, dass wir runter vom Thron gehen und wir Gott auf dem Thron sitzen lassen. Gott, ich neige dir mein Ohr, ich höre zu, wie ein Kind komme ich. Ich habe überhaupt nichts verstanden, meine Erkenntnisse Stückwerk. Bitte lehre du mich, unterweise mich. Das ist die Haltung, in der Erkenntnis wächst. Der zweite Punkt ist, Gottesfurcht wird im Gehorsam geübt. Prediger 12, Vers 13, Salomo, der weiseste Mensch, der jemals gelebt hat. Lasst uns die Hauptsummen aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das gehört allen Menschen zu. Alle Gebote fasst er damit zusammen. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Paulus schreibt 1. Timotheus 4 an seinen Menti, an seinen Zögling Timotheus. Übe dich in der Gottesfurcht. Übe dich. Du kannst Gottesfurcht trainieren. Wie ein Muskel. Montags Bankdrücken, dienstags Gottesfurcht. Denn die leibliche Übung nützt wenig. Gott sei Dank hat er wenig geschrieben und nicht gar nichts. So, für alle Sportler unter uns. Die leibliche Übung nützt wenig. Die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich. Da sie die Verheißungen für dieses und für das künftige Leben hat. Übe dich in Gottesfurcht und du übst sie im Gehorsam, im Halten der Gebote Gottes, in einem Gott, ich bin dir schnell gehorsam, ungeachtet der Konsequenzen. Wenn du merkst, dass der Heilige Geist dich von Schuld überführt, dass da ein Missstand in deinem Leben ist, er dich auf irgendetwas hinweist, du vielleicht auch einen Auftrag bekommst, du übst dich in Gottesfurcht, wenn du sagst, ich mach's jetzt. Und der dritte Punkt ist, Gottesfurcht wächst aus der Gnade und Nähe Gottes. Psalm 130, Vers 4, denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Jeremia 32, Vers 40, Gott spricht, ich will einen ewigen Bund mit ihnen machen, dass ich nicht will ablassen, ihnen Gutes zu tun und will ihnen meine Furcht ins Herz geben, dass sie nicht von mir weichen. Gott will, dass wir ihn fürchten, dass wir bei ihm bleiben. Liebe Agape, unser Gott ist so unbeschreiblich gnädig. Und jeder Moment unseres Lebens ist ein Geschenk seiner Gnade. Und wenn wir Momente sehen, wo Gott richtet und Gerechtigkeit fordert, dann verwundern wir uns. Und wir finden das zu hart. Wir finden das nicht fair. Und dann staunen wir über dieses Gericht Gottes. Ich möchte uns einladen, dass wir über seine Gnade staunen. Dass wir darüber staunen, dass wir Zugang haben in die Gegenwart Gottes und dass wir ganz nah an unseren Gott ran dürfen. Und dafür gibt es nur einen einzigen Grund. Einen einzigen Grund. Und ich möchte dir von jemandem erzählen, der mit Recht sagen dürfte, dass etwas unfair war. Jesus ging über diese Erde sündlos und er wurde bestraft und geschlagen. Das ist unfair. Jesus nahm die Schuld, die dich von Gott trennt, auf sich. Das ist unfair. Und du und ich, obwohl wir ungerecht sind, bekommen die Gerechtigkeit Gottes angerechnet. Wir sind in den Augen Gottes gerecht, wenn wir daran glauben. Das ist unfair. Und wir haben, so heißt es im Hebräerbrief, durch das Blut von Jesus Zugang in die Gegenwart Gottes. Das ist unfair. Die Bibel sagt, wenn wir in Jesus sind, wenn wir dieses Werk am Kreuz im Glauben in Anspruch nehmen, wenn wir sagen, Jesus, bitte, wasch mein Herz rein. Du sollst der Herr meines Lebens sein. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du auferstanden bist. Dann sagt die Bibel, sind wir in diesem Moment gerechtfertigt durch das Blut von Jesus. Wir sind geheiligt, wir sind in seinen Augen rein und wir haben Zugang in die Heiligkeit und in die Herrlichkeit Gottes. Das ist unfair. Das ist Gnade pur. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir eine Gemeinde sind, die das schätzen. Dass es keine billige Gnade ist, dass es keine Selbstverständlichkeit ist. Ja, heute darf ich in den Gottesdienst kommen, heute darf ich Gott anbeten, eines Tages werde ich im Himmel sein. Ist halt so, weil Jesus hat es gemacht. Das ist das Größte überhaupt. Und weil es so großartig ist, lasst es uns nicht für selbstverständlich nehmen. Und lasst uns nicht mit Sünde spielen. Denn sie richtet sich gegen Gott und sie ist kein Spaß. Frag mal Jesus, ob deine Sünde Spaß für ihn war. Als der Zorn des Vaters ihn aufgrund dieser Schuld weggerafft hat am Kreuz, frag ihn mal, ob er sie auf die leichte Schulter genommen hat. Die Bibel sagt, er wirkt eure Rettung mit Furcht und Zittern. Wenn wir uns das vor Augen führen, wie Jesus eigentlich gelitten hat und was Schuld und Sünde eigentlich anrichtet, dann bekommen wir einen kleinen Geschmack dafür, was es bedeutet, unsere Rettung mit Furcht und Zittern zu erwirken. Wir wollen dankbar sein für unsere Errettung. Und wir wollen seine Gnade und seine Gegenwart nicht selbstverständlich nehmen. Und die Furcht des Herrn bewahrt unsere Herzen davor. Sie bewahrt uns vor Fehltritten. Und sie befähigt uns auch, mit dem, was Gott uns anvertraut, gut umzugehen. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Gott und sein Wort fürchtet. Am Ende noch einfach drei Möglichkeiten für dich. Die erste Möglichkeit ist die, wir haben die Woche keinen Bibelabend. Und deswegen haben wir uns gedacht, wenn du willst, mach doch einfach ein Selbststudium. Der Marv hat sich die Arbeit gemacht, alle Bibelstellen zur Gottesfurcht in ein Dokument zusammen zu kopieren. Schriftgröße 11 oder 12, 10 DIN A4 Seiten. Ich lade dich ein, diesen QR-Code zu scannen. Du kannst mir auch eine Mail schreiben, dann schicke ich es dir per E-Mail zu. Druck dir das aus und nimm dir einfach mal einen Abend Zeit und schau dir diese Schriftstellen durch, was die Bibel über das Wort Gottes sagt. Chronologisch, von 1. Mose bis Offenbarung. Vielleicht brauchst du auch 2 oder 3 Abende. Und dann umkringel dir mal alle Verheißungen, die darauf liegen. Und es wird zu einem deiner Lieblingsthemen werden. Ich gebe euch einen Moment, das noch abzuscannen. Und dann will ich noch... Wir haben noch eine halbe Stunde, gell? Doch, bis 11. Halleluja. Ich kann auch kurz. Ich habe jetzt 35, ich weiß. Aber jetzt kommt ihr auch als Band nach vorne. Ich möchte die einladen, die sagen, Gottes Furcht ist, egal ob du schon darüber viel oder wenig gehört hast, wenn du sagst, Gott, ich will dich mehr fürchten, bitte bring mir bei, wie das geht. Möchte ich dich einladen, dass wir zusammen beten? Und ich möchte für den, der das möchte, ich möchte dich einladen, dass wir zusammen aufstehen. Halt! Nicht, weil wir das immer tun.